Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Bibelstudientag heute Morgen mit dem Thema: Wozu gibt es Edelsteine? Die wichtigsten Stellen in der Bibel zum Thema Edelsteine: 1. Mose 2, Vers 12. Es geht um das Paradies und die Landgebiete rundherum. Das Land Havila wird erwähnt als das Land des Onyx, Edelsteines. Dann 2. Mose 25, 28 und 39. Es geht um die hohen priesterlichen Kleider. Und da werden 12 verschiedene Edelsteine erwähnt. Ein weiteres ganz wichtiges Kapitel, Hiob 28. Eine eindrückliche Beschreibung des Bergbaues in der Zeit kurz nach der Sintflut. Und eben über die Entdeckungen von Edelsteinen beim Bergbau. Dann Jesaja 54 spricht über Edelsteine des zukünftigen Jerusalems im tausendjährigen Reich. Sacharja 9, Vers 16 spricht über den Überrest Israels, der mit Kronensteinen verglichen wird. Und 1. Korinther 3, Vers 12. Es geht um den praktischen Aufbau von Gemeinde, und da gehört zu den Materialien im übertragenen Sinn nicht nur Gold und Silber, sondern auch köstliche Steine. Und dann ganz besonders wichtig im Neuen Testament, Offenbarung 21, die Beschreibung des neuen Jerusalems mit all seinen Edelsteinen. In einem ersten Teil wollen wir uns beschäftigen mit dem Thema Edelsteine im Buch Hiob. Hier auf dem Bild stehen wir in der Negev-Wüste, einige Kilometer nördlich von Eilat, und wir schauen hinüber nach Jordanien. Und da sehen wir diese markanten Berge, diese markante Bergkette von Norden nach Süden. Dort befindet sich das Land Uz. Hiob 1, Vers 1 sagt, das war die Heimat von Hiob, der gemäß den Hinweisen im Buch selbst gerade in den Jahrhunderten nach der Sintflut lebte, noch vor Abraham, der seinerseits um 2100 vor Christus geboren worden war. Diese Berge von Südjordanien werden in der Bibel später auch genannt Edom oder Seir. Ganz in der Nähe eben des Landes Uz findet sich der Ort Timna in der Wüste. Timna liegt also im Negev, nördlich von Eilat, und dort hat man ein Bergbaugebiet entdeckt, das aus der frühesten Zeit nach der Sintflut stammt. Man hat ein Netz von vielen Kilometern langen Stollen dort in Timna entdeckt. Und das war also ein großes Zentrum, kann man sagen, für den Bergbau. Und das ist natürlich sehr bedeutsam, wenn im Buch Hiob der Bergbau so ausführlich beschrieben wird. Da muss er Timna auch im Auge gehabt haben. Hier sieht man etwas von den Grabungen, einstigen Grabungen nach Kupfer in Timna. Das Typische sind also solche Stollen, die zum Teil ganz direkt in den Boden gegraben wurden. Tiefe Stollen, und dann gibt es Abzweigungen von Stollen, bis sie dann eben zu Gebieten hinführten, wo man besonders viel Kupfer entdecken konnte. Und dann geht der Stollen aber auch wieder weiter runter und es gibt wieder seitliche Kanäle. Und so hat man ein System von vielen Kilometern entdeckt. Wir lesen aus Hiob 28, Abvers 1. Hiob fragt sich, wo kann man die Weisheit Gottes finden? Denn für das Silber gibt es einen Fundort und eine Stätte für das Gold, das man läutert. Eisen wird hervorgeholt aus der Erde und Gestein schmelzt man zu Kupfer. Er, das heißt der Mensch, hat der Finsternis ein Ende gesetzt und durchforscht bis zur äußersten Grenze das Gestein der Finsternis und des Todesschattens. Also der Mensch ist selbst in Gebiete vorgedrungen, mit seinem Forschungsdrang, wo ewige Finsternis ist, nämlich in den Bergen drin. Vers 4. Er bricht einen Schacht fern von dem Wohnenden. Das trifft genau zu auf Timna. Die von dem Fuße Vergessenen hangen hinab, fern von den Menschen schweben sie. Da sieht man sie so richtig die Stollen runtersteigen. Die Erde, aus ihr kommt Brot hervor. Und ihr Unteres wird zerwühlt wie vom Feuer. Ihr Gestein ist der Sitz des Saphirs. Und Goldstufen sind darin. Hier haben wir einen ersten Edelstein, den Saphir. Nun wird in diesem Vers schon klar, das ist nicht der Saphir, den man heute in der Gesteinskunde Saphir nennt. Auch ein blauer Stein. Aber dieser Zusatz Goldstufen sind darin, das macht klar, das ist der Lapis Lazuli. Ein blauer Edelstein mit goldenen Pyritpunkten drin. Der gibt so die Erscheinung, eben diese Goldstufen darin. Es gibt so die Erscheinung des Abendhimmels, dunkelblau, und die Sterne, die darin funkeln. Vers 7. Ein Pfad, den der Raubvogel nicht kennt und den das Auge des Habichts nicht erblickt hat. Also diese Stollen, die die Menschen bauen, führen an Orte hin, wo selbst Vögel, die ein Vielfaches von Sehschärfe haben, verglichen mit den Menschen, eben mit ihren Blicken nie hingelangen. Den die wilden Tiere nicht betreten, über den der Löwe nicht hingeschritten ist. Er, der Mensch, legt seine Hand an das harte Gestein, wühlt die Berge um von der Wurzel aus. Kanäle haut er durch die Felsen und allerlei Köstliches sieht sein Auge. Da geht es eben um Edelsteine, Gold, Silber. Er dämmt Flüsse ein, dass sie nicht durchsickern. Ein großes Problem beim Bergbau. Plötzlich kommt Grundwasser. Er dämmt Flüsse ein, dass sie nicht durchsickern, und Verborgenes zieht er hervor an das Licht. Aber die Weisheit, wo wird sie erlangt? Und welches ist die Stätte des Verstandes? Kein Mensch kennt ihren Wert. Und im Lande der Lebendigen wird sie nicht gefunden. Die Tiefe spricht, sie ist nicht in mir. Und das Meer spricht, sie ist nicht bei mir. Etwa einige Kilometer südlich von Timna findet sich das Rote Meer. Aber auch dort findet man die Weisheit Gottes nicht. Vers 15. Geläutertes Gold kann nicht für sie, die Weisheit Gottes, gegeben und Silber nicht dargewogen werden als ihr Kaufpreis. Sie wird nicht aufgewogen mit Gold von Ophir, mit kostbarem Onyx, da haben wir wieder einen Edelstein, und Saphir. Gold und Glas kann man ihr nicht gleichstellen, noch sie eintauschen gegen ein Gerät von gediegenem Golde. Korallen und Kristall kommen neben ihr nicht in Erwähnung. Gerade einige Kilometer südlich von Timna, im Roten Meer, gibt es ja diese berühmten Korallenriffe. Und man kann aus Korallen auch gewaltige Kunstwerke herstellen. Und so waren Korallen genauso wie Edelsteine im Altertum ein sehr begehrtes Material. Korallen und Kristall kommen neben ihr nicht in Erwähnung und der Besitz der Weisheit ist mehr wert als Perlen. Nicht kann man ihr gleichstellen den Topas von Äthiopien. Mit feinem Golde wird sie nicht aufgewogen. Die Weisheit nun, woher kommt sie? Und welches ist die Stätte des Verstandes? Denn sie ist verborgen vor den Augen aller Lebendigen und vor den Vögeln des Himmels ist sie verhüllt. Aus diesem Text lernen wir, Edelsteine gehören zu den schönsten Dingen der materiellen Welt, die Gott erschaffen hat. Aber die Weisheit Gottes steht über, weit über ihrem Wert. Aber man kann doch sagen, die Edelsteine sind so ein kleines Abbild von dem Wert der Weisheit Gottes. Nun gehen wir zu einer anderen Stelle unter dem Titel Edelsteine im Jenseits. In Ezekiel 28 findet man die Prophetie über den König von Tyrus. Ab Vers 1. Ab Vers 12 dann das Klagelied über den König von Tyrus. Aber wenn man diese Beschreibung liest, merkt man plötzlich, der Prophet spricht nicht mehr von einem gewöhnlichen Menschen, sondern er spricht von einem Cherub, einem Engel. Im Weiteren wird der Sündenfall des Satans beschrieben. Wie ist das möglich? Es geht ja um den König von Tyrus und dann wird plötzlich der Satan beschrieben. Ja, der König von Tyrus war besessen, nicht von irgendeinem Dämon, sondern von Satan selbst. Und Besessenheit bedeutet Identifikation mit einem bösen Geist. Und durch die Identifikation entsteht also wie eine Einheit von zwei Personen. Und deshalb kann der Prophet ohne Bruch übergehen von der Beschreibung des Königs von Tyrus zur Beschreibung des Satans, der ursprünglich ein vollkommen geschaffener Engel war, der im himmlischen Tempel eine besondere Funktion haben sollte und dabei auch ein Musikerengel war. Da erfahren wir auch etwas über den Ursprung der Musik, der zurückgeht auf die Zeit, bevor es irgendetwas gab, das von Sünde sprach. Nun lesen wir Vers 12. Menschensohn, erhebe dein Klagelied über den König von Tyrus und sprich zu ihm. So spricht der Herr der Ewige, der du das Bild der Vollendung warst, voll von Weisheit und vollkommen an Schönheit. Du warst in Eden, dem Garten Gottes. Hier ist nicht gemeint der Garten Eden in 1. Mose 2, wo Adam und Eva waren, sondern das Urbild dieses Abbildes auf Erden. Nämlich es geht hier um das himmlische Paradies. Du warst in Eden, dem Garten Gottes. Allerlei Edelgestein war deine Decke. Sardis, Topas und Diamant. Chrysolit, Onyx und Jaspis. Saphir, Karfunkel und Smaragd und Gold. Das Kunstwerk deiner Tamburine und deiner Pfeifen, oder man kann auch übersetzen, deiner Flöten, war bei dir. An dem Tage, da du geschaffen wurdest, wurden sie bereitet. Also hier werden in Verbindung mit dem himmlischen Eden, dem himmlischen Paradies, die weiteren Verse sprechen auch von dem himmlischen Tempelberg, der in Hebräer 12, das Zion genannt wird, der Berg Zion im Himmel. Und da werden also auch Edelsteine genannt. Ich lese weiter. Vers 14. Du warst ein schirmender, gesalbter Cherub und ich hatte dich dazu gemacht. Du warst auf Gottes heiligem Berg. Du wandeltest inmitten feuriger Steine. Das sind wieder diese Edelsteine. Vollkommen warst du in deinen Wegen von dem Tage an, da du geschaffen worden, bis Unrecht an dir gefunden wurde. Durch die Größe deines Handelns wurde dein Inneres mit Gewalttat erfüllt und du sündigtest. Und ich habe dich entweiht vom Berge Gottes hinweg und habe dich, du schirmender Cherub, vertilgt aus der Mitte der Feuergensteine. Der Berg Gottes ist also der himmlische Berg Zion, nach Hebräer 12, wo auch der himmlische Tempel ist, nach Offenbarung 11, Vers 19, da lesen wir, der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet. Das Urbild des Tempels im Himmel selbst. Nun, aus dieser Stelle leiten wir Folgendes ab. Edelsteine sind so wunderbar und bedeutsam, dass Gott sie sowohl im Diesseits als auch im Jenseits erschaffen hat. Jetzt gehen wir zu Offenbarung 4. Nochmals eine Stelle, die von Edelsteinen spricht. Diese Stelle habe ich am Anfang noch nicht erwähnt unter diesen wichtigsten Stellen. Aber das käme eigentlich auch noch dazu. Offenbarung 4, Vers 1. Um den Zusammenhang in der Offenbarung zu sehen, in Offenbarung 2 und 3 finden wir die 7 Sendschreiben an 7 Gemeinden. Die haben gleichzeitig eine prophetische Bedeutung und bilden die ganze Kirchengeschichte von den Tagen der Apostel bis zur Entrückung ab. Von Ephesus bis Laodicea. Und ab Kapitel 4, Vers 1 finden wir dann die Zeit nach der Entrückung oder ab der Entrückung beschrieben. Und da beginnt es effektiv mit der Entrückung von Johannes in den Himmel. Nach diesem sah ich und siehe, eine Tür war aufgetan in dem Himmel. Und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune mit mir reden, sprach, komm hier herauf, und ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Alsbald war ich im Geist, und siehe, ein Thron stand in dem Himmel. Und auf dem Thron saß einer, und der da saß, war von Ansehen gleich einem Jaspisstein und einem Sardis. Und ein Regenbogen war rings um den Thron, von Ansehen gleich einem Smaragd. Johannes wird entrückt in den Himmel, ins Paradies, und er sieht den Thron Gottes. Damit wird deutlich, er wurde entrückt ins Allerheiligste des himmlischen Tempels. Denn dort ist der Thron Gottes, die Bundeslade, die übrigens in Offenbarung 11, Vers 19 ausdrücklich erwähnt wird, die Lade seines Bundes. Die Bundeslade ist ja der Schemel des Thrones Gottes. Und Psalm 80 sagt, dass Gott thront zwischen den Cherubim. Der Deckel der Bundeslade war ja aus einem Stück Feingold gebaut in der Stiftshütte und im Salomo-Tempel. Und zwischen den Cherubim thronte Gott, während die Lade selbst eben gewissermaßen der Fußschemel ist. Johannes also im Allerheiligsten des Himmels und er sieht Gott auf dem Thron. Das ist niemand anders als der Herr Jesus. Denn wenn Gott, der ja unsichtbar ist für Menschen, sichtbar wird in der Bibel, dann ist das immer eine Offenbarung in dem Sohn, der eine Gestalt annehmen kann, die für Menschen erträglich ist. An vielen Stellen im Alten Testament wird diese Gotteserscheinung auch genannt, der Engel des Herrn. Engel heißt einfach Bote. Also der Bote des Herrn. Aber dann wird deutlich gemacht, dieser Bote des Herrn ist der Herr, der Ewige, selbst. Zum Beispiel in 1. Mose 16 und vielen anderen Stellen. Also, Johannes sieht diese Art von Gotteserscheinung auf dem Thron. Und da wird gesagt, das Ansehen Gottes war gleich einem Jaspisstein und einem Sardis. Und das macht nun schon mal deutlich, Edelsteine sprechen grundsätzlich von Gottes Herrlichkeit. Warum brauchen wir diese Edelsteine? Eben, weil wir Gott nicht sehen können, aber die Bibel spricht so oft über die Herrlichkeit Gottes. Wie könnten wir etwas vorstellen, was ist herrlich? Eben, da brauchen wir Vergleiche. Und ganz wichtige Vergleiche sind die Edelsteine. Ich habe einen Bekannten, der wurde blind geboren. Nicht wahr, es gibt viele Blinde, aber in dieser Welt, aber nicht alle sind blind geboren. Viele wurden irgendwann später in ihrem Leben blind. Aber dieser Bekannte, das ist ein Blindgeborener, so wie der in Johannes 9. Und der hat eine gute Ausbildung gemacht als Jurist und arbeitet heute bei einer Radiostation in Deutschland. Und da habe ich ihn eben ein bisschen ausgefragt, weil ich wissen wollte, wie Blindgeborene denken. Und da hatten wir eine längere Autofahrt zusammen und da habe ich alles Mögliche gefragt. Und eines war eben für mich wichtig, ich wollte wissen, wie stellst du dir eigentlich vor, so den geschichtlichen Ablauf, auch die Heilsgeschichte, wie in ihrem Ablauf, wie stellst du dir das vor? Und dann sagt er, weißt du, bei uns auf der Radiostation, da haben wir so Schubladen übereinander mit Archiven. Und was älter ist, ist unten in den Schubladen, was jünger ist, ist oben. Und so stelle ich mir die Geschichte vor, eben das Frühere, das ist da unten in den Schubladen, das Spätere in den höheren Schubladen. Ja, und dann habe ich gefragt, wie er sich das vorstelle, wenn man spricht quasi von Licht und von Herrlichkeit. Von Herrlichkeit. Da hat er gesagt, ja, das hätte man ihm als Kind so erklärt, wenn man die Schuhe blitzblank geputzt hat. Und dann hat man ihm eben erklärt, das ist jetzt eben Glanz und Herrlichkeit. Also er stellt sich einfach vor, ganz gut geputzte Schuhe. Und das spricht von Herrlichkeit. Aber merken wir, wie schwach das ist. Und wir, die wir sehen können, haben das Vorrecht, sogar Edelsteine, geschliffene Edelsteine, die das Licht in allen Facetten brechen können, zu sehen. Und das gibt uns eine kleine Ahnung eben von dem, was Herrlichkeit ist, um besser zu verstehen, was die Bibel meint, wenn sie über Gottes Herrlichkeit spricht. Nun haben wir in Offenbarung 4, Vers 3 gelesen, das Aussehen der Herrlichkeit Gottes wird verglichen mit einem Jaspisstein. Nun gibt es bei dem Studium der Edelsteine in der Bibel und überhaupt auch in der alten Literatur einige Probleme. Ich habe das ganz besonders wieder erlebt im Zusammenhang mit meiner Beratungsarbeit für die Revision der tadschikischen Bibel. Als ich vor kurzem im Juni wieder in Tadschikistan war, übrigens ein Edelsteinland, sehr reich an solchen Bodenschätzen, da musste ich mit dem Hauptübersetzer oder Bearbeiter der tadschikischen Bibel besprechen, wie man die verschiedenen Edelsteine übersetzen soll am besten. Dass sie wirklich das treffen, was sie meinen. Und da kommt eben folgendes Problem wieder zum Vorschein. Die Namen der Edelsteine haben im Lauf der Zeit, im Lauf der Jahrhunderte und Jahrtausende, haben die sich verändert. Zum Teil. Also es ist so, dass man nicht einfach drauf gehen kann, wenn man in einem alten Text vor 2000 Jahren Jaspis liest, dass das dann der gleiche Jaspis ist, wie der, den man heute in der Gesteinskunde so bezeichnet. Und dann noch schlimmer, die Bezeichnungen wechseln auch von Ort zu Ort. Und so hatte man eben auch gerade das Problem im Tadschikischen, das ist ein Dialekt des Persischen, des Farsi. Das Problem, dass eben die gleichen Steine an verschiedenen Orten unterschiedlich genannt wurden. Und dann gibt es noch das Problem, früher im Altertum hat man die Steine ganz besonders auch nach ihrem Aussehen und ihrer Farbe bestimmt. Und manchmal konnte also ein bestimmter Begriff für an sich unterschiedliche Steine roter Farbe benutzt werden. Wir haben heute den Vorteil mit der modernen Chemie und Physik, dass man eben die Steine noch viel genauer einteilen kann, nämlich nach ihrer chemischen Zusammensetzung. Ist das jetzt Siliziumoxid? Dann kann man sehr klar bestimmen, das ist dieser Stein. Auch wenn er in verschiedenen Farben vorkommt, dann ist das eben, wenn er rot ist oder wenn er gelb ist, ist das nicht ein anderer Stein grundsätzlich, sondern es ist immer noch Siliziumoxid. Oder man kann zusätzlich eben die Härte der Steine bestimmen und ihren strukturellen Aufbau, kristallinen Aufbau der Atome bzw. der Moleküle. Das ist natürlich eine Hilfe heute, um die Einteilung noch präziser und eindeutiger herzustellen. Nun, hier haben wir ein Beispiel mit dem Jaspis, dass hier eben nicht der Jaspis von heute gemeint ist, denn in Offenbarung 21,10, da geht es um die Beschreibung des neuen Jerusalems, da lesen wir: Und er führte mich im Geist hinweg auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, herniederkommend aus dem Himmel von Gott. Und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Lichtglanz war gleich einem sehr kostbaren Edelstein, wie ein kristallheller Jaspisstein. Nun, hier wird sofort klar, also dieser Jaspis da in der Offenbarung ist nicht der Jaspis von heute, denn der heutige Jaspis ist undurchsichtig. Er kann zum Beispiel gelb sein, gibt verschiedene Farbvarietäten, aber niemals durchsichtig. Und hier wird gesagt, er habe einen Lichtglanz wie ein kristallheller Jaspisstein. Ist also völlig durchscheinend. Und weiter, der Jaspis von heute ist ein sogenannter Halbedelstein. Aber hier wird betont, gleich einem sehr kostbaren Edelstein. Und diese Beschreibung, die eben ganz besonders direkt und ausdrücklich die Herrlichkeit Gottes beschreibt, und auch in Offenbarung 4, also der erste Edelstein, der eben das Aussehen der Herrlichkeit Gottes beschreibt, ist der Jaspisstein. Das weist darauf hin, wir haben es hier mit dem Diamanten zu tun. Dem kostbarsten aller Edelsteine. Und er ist auch der härteste Stein, den es gibt. Ja, noch genauer gesagt, es ist das härteste Material, das es auf Erden gibt. Man teilt ja die Härten ein von 1 bis 10. Kann man also in der Literatur nachschauen, bei jedem Diamanten, wie hart ist der. Da kann das sein, Härtegrad 7,6 oder 6, sowieso. Der Diamant hat den Härtegrad 10. Das ist der härteste. Also Diamant kann man unmöglich mit Metall schleifen. Auch nicht mit Stahl. Nein, Stahl kann man schleifen mit Diamant. Aber umgekehrt geht das nicht. Wie kann man denn trotzdem Diamanten schleifen? Eben mit Diamanten. Nur so geht das. Diamanten können Diamanten schleifen. Weil da gibt es auch Unterschiede in der Qualität. Und eben da ist es dann eben möglich, dass man trotzdem den Diamanten bearbeiten kann. Und wie? So, dass er eben das Licht dann in einer ganz ungewöhnlichen Art brechen kann. Und so kommt die ganze Herrlichkeit, die im Licht verborgen ist, zum Vorschein. Also können wir mit Fug und Recht Offenbarung 21,11 übersetzen: Und sie hatte die Herrlichkeit Gottes, ihr Lichtglanz war gleich einem sehr kostbaren Edelstein, wie ein kristallheller Diamant. Nun, der Diamant spricht also, alle Edelsteine sprechen von Gottes Herrlichkeit, aber der Diamant in ganz besonderer Weise. Und so dient er als Illustration der Herrlichkeit des Sohnes Gottes. In 2. Korinther 9, Vers 15 wird im Blick auf Jesus Christus gesagt: Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Also der Diamant als wertvollster Stein überhaupt kann das so schön illustrieren. In 2. Korinther 3, Vers 18 lesen wir: Wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauend, werden verwandelt nach demselben Bilde von Herrlichkeit zu Herrlichkeit als durch den Herrn, den Geist. Also Menschen, die zum Glauben gekommen sind, denen sind die Augen geöffnet worden. Die Decke, die Augen zugedeckt hat, ist weggenommen, mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauend. Nun sagt uns zwar 1. Petrus 1, dass wir, die Gläubigen, Jesus Christus noch nie gesehen haben und ihn trotzdem lieben. Der Tag wird kommen, wo wir ihn sehen werden. Aber jetzt noch nicht. Und dennoch steht hier die Herrlichkeit des Herrn anschauend. Nun, das erklärt sich so in Epheser 1, Vers 18, betet der Apostel Paulus für die Gläubigen, dass die Augen ihrer Herzen erleuchtet werden mögen durch den Geist Gottes. Also, das Herz hat Augen. Es ist ein inneres Sehen der Herrlichkeit Gottes durch das, was in der Bibel über den Sohn Gottes geoffenbart ist. Es ist nicht so, dass wir von Vision zu Vision leben. Der Apostel Paulus sagt in 2. Korinther 5, wir wandeln nicht durch Schauen, sondern durch Glauben. Manchmal hat man den Eindruck, in der apostolischen Zeit, am Anfang des Christentums, da war es so üblich, alle hatten Visionen. Das stimmt überhaupt nicht. Sogar in der Zeit, als die Apostel da waren, waren Visionen etwas sehr Besonderes. Wenn man das Neue Testament durchliest, wird das deutlich. Und eben wie gesagt, der Apostel Petrus schreibt in 1. Petrus 1, in den 60er Jahren, in einem Rundschreiben an verschiedene Provinzen in der heutigen Türkei, also an massenweise Christen, die er nicht einzeln kennt, und er sagt, ihr habt Jesus Christus noch nie gesehen und liebt ihn trotzdem. Also für ihn war klar, all die Christen, die hatten noch nie eine Vision von Jesus Christus gehabt. Aber im Neuen Testament sehen wir, wie Apostel und Propheten Visionen hatten. Aber das waren eben besondere Offenbarungen, die dann alles, was wir wissen sollten, die dann eben abgefasst wurden im Neuen Testament. Und so kann der Geist Gottes eben die Heilige Schrift öffnen und unsere Herzen öffnen, damit wir mit den Augen unserer Herzen die Herrlichkeit des Herrn Jesus sehen. Johannes selbst konnte sagen, in Johannes 1, Vers 14, als Apostel und Begleiter des Herrn Jesus hier auf der Erde, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, die Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und wir haben nun so die Beschreibung der Herrlichkeit des Herrn Jesus im Neuen Testament. Und gerade die Evangelien machen uns so vieles deutlich, als der Herr Jesus Wind und Wellen gestillt hatte, Matthäus 8, da fragen die Menschen, wer ist denn dieser? Da wird klar, in dieser Person findet sich eine Herrlichkeit, die unvergleichlich ist. Wer ist denn dieser? Aber die Frage wird eben beantwortet. Er ist die unaussprechliche Gabe. Und dieses unaussprechlich hat schon eine ganz besondere Bedeutung, denn der Apostel Johannes schreibt im Johannesevangelium ganz am Schluss, dass der Herr Jesus noch viel, viel mehr getan hat hier auf Erden. Aber wenn alles, was er getan hat und worin er eben seine Herrlichkeit geoffenbart hatte, einzeln aufgeschrieben würde, so würde selbst die Welt, griechisch Kosmos, die Bücher nicht zu fassen vermögen. Das heißt, der Herr Jesus ist in seiner völligen Herrlichkeit, ist er nicht zu beschreiben. Das ist gar nicht möglich. Das ganze Weltall könnte die Bücher nicht fassen. Bei der Einweihung des Salomo-Tempels, da betete der König, der Himmel und der Himmel, Himmel, also der Lufthimmel und das Universum, der Himmel und der Himmel, Himmel, vermögen dich nicht zu fassen, wie viel weniger dieses Haus. Also das ganze Weltall kann den ewigen, allgegenwärtigen und allmächtigen Gott nicht fassen. Gott ist zwar überall im Weltall gegenwärtig, sagt uns Jeremia 23, erfülle ich nicht Himmel und Erde, sagt Gott. Aber Gott ist nicht nur der immanente Gott, der da ist im Diesseits, sondern ist auch der transzendente Gott, auch im Jenseits. Und so war es für Salomo klar, dieses Haus in Jerusalem ist symbolisch der Ausdruck für die Gegenwart Gottes, aber diese Quadratmeter des Allerheiligsten können Gott nicht fassen. Das ganze Weltall kann Gott nicht fassen. Und trotzdem zeigt uns das Neue Testament, war es möglich, dass dieser ewige, unendliche Gott Mensch werden konnte. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Aber Gott hat der Herr Jesus hat in seinem Leben hier auf Erden eine solche Herrlichkeit geoffenbart, die man eben nicht fassen kann im ganzen Kosmos. Das zeigt uns eben, was das bedeutet. Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. In Johannes 17, Vers 24 sagt der Herr Jesus in seinem Gebet zum Vater: Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, auf dass sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Also das ist mit eine Zukunftshoffnung der Christen. Sie werden Jesus Christus sehen in seiner Herrlichkeit. Und in seiner Herrlichkeit, die er als Gott schon hatte von Ewigkeit her, vor Grundlegung der Welt. Und da wird uns auch schon mal deutlich, es wird uns nie langweilig werden in Ewigkeit. Denn die Herrlichkeit Gottes ist ja gar nicht zu fassen. Der Herr Jesus ist Mensch geworden und hat Gott so für uns Menschen auf eine unvergleichliche Art und Weise geoffenbart, die Herrlichkeit Gottes gezeigt. Und in 1. Korinther 13 lesen wir, wenn das Vollkommene gekommen sein wird, wenn die Entrückung stattgefunden haben wird, dann werden wir unsere stückweise Erkenntnis verlieren und eine vollkommene Erkenntnis erhalten. Wir werden den Herrn erkennen von Angesicht zu Angesicht. Aber das heißt nicht, dass wir Gott jemals erfassen würden. Und das wird deutlich, wenn man Offenbarung 19 ab Vers 11 liest. Da sind wir mindestens 7 Jahre nach der Entrückung. Dort wird beschrieben, wie der Herr Jesus als Richter der Welt aus dem Himmel kommen wird, begleitet von den Erlösten, reitend auf weißen Pferden. Und dann heißt es, dass der Herr Jesus, der da an der Spitze kommen wird, in seiner Herrlichkeit, er heißt das Wort Gottes. Und dann wird gesagt, er trägt auf den Hüften einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Ja, ist doch erstaunlich. In der Bibel, der Name drückt ja etwas vom Wesen aus. Um die Namen Gottes in der Bibel, die beschreiben jeder für sich eine Seite der Herrlichkeit Gottes. Und wenn es dort heißt, er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst, dann wird deutlich, es bleibt irgendwie ein Geheimnis in seiner Person. Obwohl wir ihn völlig erkennen werden, aber das heißt nicht, dass wir ihn erfassen können. Und das ist ja klar, Geschöpfe, und wir bleiben Geschöpfe, können den ewigen, unendlichen Gott nie, nie erfassen. Und so werden wir in alle Herrlichkeit, in alle Ewigkeit, in die Herrlichkeit Gottes hineinschauen. Und es wird uns nie langweilig werden. Wir werden immer Neues sehen in der Tiefe Gottes. 1. Korinther 2 und Hiob 11 sprechen ja über die Tiefe Gottes. Und dann wird eben auch deutlich, was das zu sagen hat, wenn es in Epheser 2 heißt, dass Gott eben vorgesehen hat, Epheser 2, Vers 7, auf dass er in den kommenden Zeitaltern, nicht wahr? Das kommende Zeitalter ist in der Bibel das tausendjährige Reich. Aber hier wird in der Mehrzahl gesprochen, in den kommenden Zeitaltern den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte gegen uns erwiese in Christus Jesus. Also Gott hat ein Programm für die Ewigkeit. In den kommenden Zeitaltern wird er den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte gegen uns erweisen. Und dazu gehört eben, dass wir immer mehr in die Tiefe Gottes hineinschauen werden. In 1. Johannes 1, Vers 5 lesen wir: Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Das Wesen Gottes wird hier mit Licht bezeichnet. Übrigens wichtig, der Bibeltext sagt nicht, dass Gott das Licht ist. Das wäre Hinduismus. Ja? Denn wenn man sagen würde, Gott ist das Licht, dann würde es heißen, überall, wo wir Licht sehen, das ist Gott. Aber das Licht ist ja, das wir sehen, ist etwas Erschaffenes. Das gehört zu dieser Schöpfung. Das ist nicht identisch mit Gott. Gott ist kein Teil der Natur. Die Natur ist sein Werk. Im Hinduismus wird gesagt, das Göttliche, das sei identisch mit dem Universum. Aber hier wird gesagt, Gott ist Licht. Das heißt, sein Wesen ist Licht. Gar keine Finsternis in ihm. In 1. Johannes 4 wird dann gesagt, Gott ist Liebe. Und auch da wäre es falsch zu sagen, Gott ist die Liebe. Das wäre auch Hinduismus. Dann wäre Gott identisch mit dem, was auch unter Menschen eben Liebe ist. Nein, das Wesen Gottes ist Liebe und darum auch im Griechischen ohne Artikel. Gott ist Licht, Gott ist Liebe. Natürlich deswegen darf man immer noch singen, Gott ist die Liebe, ja. Aber man muss einfach das richtig meinen. Und das tun ja auch alle Christen. Ja, also Gott ist Licht. Das ist natürlich für uns wichtig, diese Beschreibung im Zusammenhang mit den Edelsteinen. Denn bei den Edelsteinen geht es eben gerade darum, dass das Licht aufgebrochen wird und in seinen verschiedenen Facetten und Farben zur Geltung gebracht wird. Also die im Licht verborgene Herrlichkeit wird durch Edelsteine eben sichtbar gemacht. Es ist ja interessant, früher im Altertum haben die Menschen gemeint, Licht sei ein Zustand. Ist auch verständlich. Man zündet eine Fackel an und dann ist das Licht im Raum überall sofort vorhanden. Denn es war ja nicht möglich, irgendwie zu messen, dass eben das Licht sich bewegt im Raum und auch eine gewisse Zeit braucht. Heute wissen wir, das Licht hat eine Geschwindigkeit von ungefähr 300.000 Kilometern pro Sekunde. Das heißt, in einer Sekunde 7-mal ungefähr um die Erde. Aber im Buch Hiob lesen wir davon, kennst du den Weg, auf dem das Licht sich verbreitet? Also in diesem alten Buch spricht Gott darüber, dass das Licht eben etwas ist, das sich ausbreitet, das eben einen Weg beschreitet. Aber im Altertum hätte man natürlich denken können, eben Licht ist ein Zustand und Finsternis ist auch ein Zustand. Nicht wahr? Also Finsternis ist da, wenn kein Licht da ist, und Licht ist da, wenn Licht da ist. Aber heute wissen wir, Finsternis ist gar nichts. Finsternis ist einfach die Abwesenheit von Licht. Aber Licht ist etwas. Und das hat auch schon Albert Einstein, obwohl er ziemlich diffuse Ideen hatte über Gott. Er war aber nicht ein Atheist. Einmal von einem Journalisten angesprochen auf den Ursprung der Materie, hat er einfach so schlicht mit dem Finger nach oben gezeigt. Eine sehr angemessene Antwort. Im Gegensatz zu den Atheisten, die sagen, die Materie sei durch den Urknall aus dem Nichts plötzlich entstanden. Im Widerspruch zu allen Naturgesetzen. Insbesondere zum Energieerhaltungssatz in der Thermodynamik. Aber eben Licht ist etwas. Und Finsternis ist eigentlich nur die Abwesenheit des Lichtes. Und so sehen wir auch das Böse. Die Frage kommt ja immer, woher kommt das Böse? Das Böse ist nicht etwas, sondern das Böse ist einfach die Negation des Guten in Gott. Das Böse entstand dadurch, dass ein Wesen, das Gott erschaffen hatte als Person und darum eben die Möglichkeit hatte einer freien Entscheidung. Das Böse entstand dadurch, dass eine Person zu Gott Nein sagte. So kam es zum Sturz des Luzifers, zum Sturz des Satans. Also das Böse ist nicht etwas, sondern es ist einfach die Verneinung der Wahrheit und des Guten in Gott. Das so nebenbei. In Hebräer 1, Vers 1 lesen wir über die Tatsache, wie Gott in den früheren Generationen des Alten Testaments zu den Vorvätern durch Propheten geredet hat. Aber jetzt, am Ende dieser Tage, hat er zu uns geredet im Sohn, den er gesetzt hat zum Erben aller Dinge, durch den er auch die Welten gemacht hat, welche die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens seiend und alle Dinge durch das Wort seiner Macht tragend und so weiter. Am Anfang des Hebräerbriefes, in diesen Einleitungsversen, werden 7 Herrlichkeiten der Person des Herrn Jesus vorgestellt. Und dann wird im weiteren Verlauf des ersten Kapitels anhand von 7 Zitaten aus dem Alten Testament werden diese Herrlichkeiten alttestamentlich untermauert. Und eine dieser 7 Herrlichkeiten ist die in Vers 3, welcher die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit ist. Es gibt Übersetzungen, die haben der Abglanz seiner Herrlichkeit. Das ist zu wenig. Das müsste man also in der Bibel gerade korrigieren. Die alte Elberfelder zum Beispiel hatte im Text Abglanz, aber in der Fußnote eigentlich Ausstrahlung. Und das griechische Wort meint Ausstrahlung, seine Herrlichkeit. Und das bedeutet Folgendes. Gott ist unsichtbar. 1. Timotheus 6, Vers 16 sagt, er bewohnt ein unzugängliches Licht, den keiner der Menschen je gesehen hat, noch sehen kann. Gott kann von Geschöpfen nicht gesehen werden. Aber Gott ist ein Gott, der sich offenbaren wollte. Und so kann Gott sich eben dem Menschen gegenüber sichtbar machen und auch gegenüber der Engelwelt. Und wie macht das Gott? Das geschieht immer durch den Sohn. Also die Offenbarung Gottes geschieht immer durch den Herrn Jesus Christus. Er ist eben die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. Also die Sichtbarmachung des Wesens Gottes, das Licht ist, geschieht immer durch den Sohn. Und darum sagt auch 1. Johannes 2, wer den Sohn hat, hat auch den Vater. Aber umgekehrt wird die Aussage nie. Wer den Vater hat, der hat auch den Sohn. Das geht nicht. Und darum, wenn man mit Leuten auf der Straße spricht und die sagen, Gott ist in Ordnung, Jesus nein. So geht es nicht. Dann haben sie Gott ganz bestimmt nicht. Nur durch den Sohn kann man zu Gott kommen. Darum sagt der Herr Jesus in Johannes 14, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das ist der einzige Zugang, weil Gott sich nur durch den Sohn offenbart. Und darum wird er auch in Kolosser 1 genannt, welcher das Bild Gottes ist. Und das macht eben auch deutlich, warum all diese Gottesoffenbarungen schon im Alten Testament als der Engel des Herrn, der Malach Adonai, der übrigens im Judentum für die Rabbiner ein Problem darstellt bis heute. Eigentlich ist klar, der Malach Adonai ist eine Person, die von Adonai, dem Herrn, gesandt ist. Aber der Text macht klar, dass der Engel des Herrn, er ist der Herr selbst. Wie geht das? Da müsste er mehr als eine Person in Gott sein. Ja, natürlich. Und ich habe das Zitat von einem Rabbiner aus dem 20. Jahrhundert, der gesagt hat, das Problem des Engels des Herrn wird eigentlich erst dann gelöst werden, wenn man die Trinitätslehre, die Lehre der Dreieinheit Gottes annimmt. Das sagt er als Nichtchrist, weil das Alte Testament zwingt dazu. In der Gottheit ist mehr als eine Person. Und Gott offenbart sich eben durch den Malach Adonai. Das ist der Sohn Gottes, der ewige Sohn Gottes. Er ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. Wenn wir gerade schon bei dieser Stelle sind, noch eine Bemerkung zu dem Ausdruck, der Abdruck seines Wesens. Der griechische Ausdruck Charakter, Abdruck, bezeichnet einen Stempelabdruck. Und ist uns klar, der Stempelabdruck entspricht genau dem Stempel selbst. Ist genau das Gleiche. Wer also mit dem Siegelring einen Abdruck macht, der Abdruck entspricht genau dem, was auf dem Siegel steht. Aber es ist zwar genau gleich und trotzdem verschieden, nämlich spiegelverkehrt. Und so wird hier ausgedrückt, der Sohn ist dem Vater völlig gleich. Er ist gleich ewig, gleich allmächtig, gleich allwissend und so weiter. Aber er ist trotzdem als Sohn unterschieden vom Vater. Der Vater ist nicht der Sohn ist nicht der Vater, der Vater ist nicht der Heilige Geist und der Heilige Geist ist nicht der Vater und so weiter. Also der Herr Jesus ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit, der Abdruck seines Wesens. Und so sprechen die Edelsteine ganz besonders eben von dieser Offenbarung Gottes in seinem Sohn. Jetzt machen wir Pause, eine Viertelstunde, und dann geht's weiter mit Edelsteine im neuen Jerusalem. Wir kommen jetzt zu drittens, Edelsteine im neuen Jerusalem. In Offenbarung 21,9 wird das neue Jerusalem beschrieben. Es handelt sich um die symbolische Beschreibung der Gemeinde. Also es ist eine symbolische Beschreibung, aber die Beschreibung der Gemeinde als Stadt hat natürlich einen Hintergrund. In Hebräer 11 lesen wir, und auch Kapitel 12, Hebräer 12 und Galater 4, lesen wir über das himmlische Jerusalem. Nicht das neue Jerusalem, das himmlische Jerusalem. Und da lesen wir deutlich von einer wirklichen Stadt im Himmel. Jerusalem im Land Israel sollte quasi ein Abbild dieses himmlischen Urbildes sein. Aber sowohl das Urbild, das himmlische Jerusalem, wie das Abbild, das irdische Jerusalem, hat eine sinnbildliche Bedeutung. Und das ist die Gemeinde, die eben in dieser Sprache einer Stadt in Offenbarung 21 beschrieben wird, als das neue Jerusalem. Und zwar sieht man, wenn wir dann gleich den Text lesen werden, er soll die Braut, die Frau des Lammes sehen. Eine klare Bezeichnung für die Gemeinde als die Braut Christi. Und er geht auf einen hohen Berg und sieht dann eben nicht eine Frau, sondern eine Stadt. Und da sehen wir, es geht um eine symbolische Beschreibung. Und zwar um eine symbolische Beschreibung der Gemeinde. Warum als Stadt? Das griechische Wort für Stadt ist Polis. Und unser Wort Politik kommt ja von daher. Polis. Die Polis ist der Ort, wo das Leben der Menschen und auch die gesellschaftlichen Beziehungen und die Gemeinschaft unter den Menschen stattfindet. Und die Politik ist dann eben die Stadtverwaltung, die das Zusammenleben regelt. Weil die Gemeinde in der Zukunft die Aufgabe haben wird, über die Welt zu herrschen, jetzt noch nicht, aber in der Zukunft, wird sie beschrieben eben als diese Polis, diese Stadt. Nun, Offenbarung 21,9. Und es kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, voll der sieben letzten Plagen und redete mit mir und sprach: Komm her, ich will dir die Braut, die Frau des Lammes zeigen. Und er führte mich im Geist hinweg auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, herniederkommend aus dem Himmel von Gott. Und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Lichtglanz war gleich einem sehr kostbaren Edelstein, wie ein kristallheller Jaspisstein, beziehungsweise Diamantenstein. Und sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte 12 Tore und an den Toren 12 Engel und Namen darauf geschrieben, welche die der 12 Stämme der Söhne Israels sind. Nach Osten 3 Tore und nach Norden 3 Tore und nach Süden 3 Tore und nach Westen 3 Tore. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundlagen und auf denselben 12 Namen der 12 Apostel des Lammes. Und der mit mir redete, hatte ein Maß, ein goldenes Rohr, auf das er die Stadt messe und ihre Tore und ihre Mauern. Und der mit mir redete, hatte ein Maß, ein goldenes Rohr. Ja, und dann Vers 16. Und die Stadt liegt viereckig und ihre Länge ist so groß wie die Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohre 12.000 Stadien. Das ist etwas mehr als 2300 Kilometer. Die Länge und die Breite und die Höhe derselben sind gleich. Also die Stadt ist ein Kubus. Und der Kubus im Alten Testament war die Form des Allerheiligsten in der Stiftshütte. Also hier wird der allerheiligste Charakter der Gemeinde gezeigt. Vers 17. Und er maß ihre Mauer 144 Ellen, eines Menschenmaß, das ist des Engels. Das bedeutet, Engel benutzen dasselbe Maß wie Menschen. Übrigens, so wie auch Engel die gleichen Sprachen benutzen wie Menschen. Und darum sagt Paulus in 1. Korinther 13, wenn ich in den Sprachen der Engel und der Menschen rede, aber keine Liebe habe. Das heißt nicht, dass Engel andere Sprachen hätten. Und warum in der Mehrzahl? Hätte es dann bei den Engeln einmal eine Sprachenverwirrung gegeben? Wie in Babel? Nein, das sind eben die Sprachen, die Menschen und Engel sprechen. Hier, also im Zusammenhang mit dem Maß, die Länge und der Maß ihrer Mauer, 144 Ellen, eines Menschenmaß, das ist des Engels. Vers 18, und der Bau ihrer Mauer war Jaspis, beziehungsweise Diamant. Und die Stadt reines Gold, gleich reinem Glas. Also die Mauer ist ganz aus Diamant. Und über 2300 Kilometer hoch. Nun, hier geht es um eine symbolische Beschreibung, aber eben dahinter steckt das Urbild im Himmel von dieser Stadt, die Gott bereitet hat. Diese Stadt, auf die auch Abraham gewartet hat, sagt uns Hebräer 11. Und die Stadt reines Gold gleich reinem Glase. Das heißt, das Gold ist also so schön poliert, so perfekt poliert, dass es spiegelt, wie wenn es Glas wäre. Vers 19. Die Grundlagen der Mauer der Stadt waren geschmückt mit jedem Edelstein. Die erste Grundlage, Jaspis. Das wäre also wieder der Diamant. Ist also klar, die ganze Mauer ist aus Diamant und dann gibt es diese 12 Fundamente und das erste Fundament besteht aus Diamant. Die zweite Grundlage, Saphir, die dritte Chalcedon, die vierte Smaragd, die fünfte Sardonyx, die sechste Sardis, die siebte Chrysolith, die achte Beryl, die Die 9. Topas, die 10. Chrysopras, die 11. Hyazinth, die 12. Amethyst. Und die 12 Tore waren 12 Perlen. Je eines der Tore war aus einer Perle. Und die Straße der Stadt reines Gold wie durchsichtiges Glas. Und ich sah keinen Tempel in ihr, denn der Herr Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, auf dass sie ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes hatte sie erleuchtet und ihre Lampe ist das Lamm. Also das Licht der Herrlichkeit Gottes scheint in dieser Stadt und wird durch die Diamanten eben zum Ausstrahlen gebracht in all ihren Facetten und in ihren Farben. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne und noch des Mondes, auf das sie ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet und ihre Lampe ist das Lamm. Und jetzt Vers 24. Und die Nationen werden durch ihr Licht wandeln und die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeit zu ihr. Also wenn die Gemeinde im tausendjährigen Reich und dann auch in der Ewigkeit auf der neuen Erde regieren wird, wird sie Gottes Herrlichkeit den Menschen aus den anderen Zeitaltern des Alten Testaments und aus der Zeit nach der Entrückung, wird sie Gottes Herrlichkeit vermitteln. Das ist eben darin ausgedrückt, die Nationen werden durch ihr Licht wandeln. Und die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeit zu ihr. Und ihre Tore sollen bei Tage nicht geschlossen werden, denn Nacht wird da selbst nicht sein. Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Nationen zu ihr bringen. Und nicht wird in sie eingehen irgendetwas Gemeines und was Gräuel und Lüge tut, sondern nur die geschrieben sind in dem Buch des Lebens des Lammes. Also hier wird die Gemeinde beschrieben, auch in ihrer völligen Absonderung vom Bösen. Da sollte man nicht nur einfach an die Zukunft denken, dass die Gemeinde einmal so herrlich erscheinen wird. Und alles Unrecht wird geordnet sein. Aber natürlich, wenn wir diese Beschreibung finden, sollten wir uns fragen, was hat das mit unserer Praxis heute zu tun? Würde verpflichtet. Und so sollte man eben schon heute an der Gemeinde diese Herrlichkeit sehen können, diese Herrlichkeit des neuen Jerusalems. Nun werde ich im Folgenden eingehen auf die 12 Edelsteine und ihre geistliche Bedeutung. Nicht auf alle Details der Stadt. An einem früheren Bibelstudientag mit dem Thema das himmlische Jerusalem, das neue Jerusalem, habe ich ja das schon ausführlicher behandelt. Aber dafür habe ich dort die Edelsteine nicht so behandelt. Nun, Offenbarung 21,11 spricht also von diesem kristallhellen Jaspisstein. Vers 19 von der ersten Grundlage Jaspis. Und wir haben gesehen, hier ist der Diamant gemeint. Also der Stoff, der das härteste Material darstellt hier auf Erden. Und damit eben auch ein Bild ist von Gott, der Höchste ist. Der Allmächtige, der über allem steht. Und der sich niemandem beugen muss, aber wir müssen uns eben unter Gott und sein Wort beugen. Also auch wer sich gegen die Bibel auflehnt, wer Bibelkritik vertreten will, die Bibel kritisieren will, das ist das hoffnungslose Unterfangen, mit irgendeinem Stoff Diamant schleifen zu wollen. Das geht nicht. Und auch wenn man versucht, mit Wissenschaft die Bibel zu kritisieren, das geht nicht. Es geht nur umgekehrt. Man kann mit Diamant, kann man Stahl schleifen. Und so kann man mit der Bibel, kann man die Wissenschaft kritisieren und zeigen, wo die falschen Voraussetzungen sind und so weiter und falschen Schlüsse. Aber umgekehrt geht es nicht. Psalm 83, Vers 18. Da steht es von den Menschen, die sollen erkennen, dass du allein, dessen Name der Herr, Jahwe im Hebräischen, der Ewigseiende, der Unwandelbare, ist. Dessen Name der Herr ist, der Höchste bist du über die ganze Erde. Und diese Herrlichkeit soll die Gemeinde ausstrahlen. Wer hat das letzte Wort zu sagen? Wer ist der Höchste? Wem muss sich alles beugen? Und wir wissen aus Philipper 2, Vers 11, dass einmal jedes Knie sich beugen wird vor dem Sohn Gottes und bekennen wird, dass er Herr ist zur Verherrlichung Gottes, des Vaters. Und dann lesen wir weiter in Vers 19, die zweite Saphir. Das griechische Wort ist hier Sapphiros. Entspricht im Alten Testament dem hebräischen Wort Saphir. In 2. Mose 24, 10, da waren die Ältesten Israels auf dem Berg Sinai, und da liest man, und sie sahen den Gott Israels. Und unter seinen Füßen war es wie ein Werk von Saphirplatten und wie der Himmel selbst an Klarheit. Da sehen wir also diesen Vergleich zwischen dem Saphir, und zwar ist es eben der Lapislazuli im Alten Testament, der blaue Stein mit Goldstufen darin, Hiob 28. Und hier haben wir also den Vergleich mit dem Himmel. Und nun ist es ganz naheliegend, was die Bedeutung dieses Steines ist in der Bibel. Es spricht eben von dem Sohn Gottes, der vom Himmel her gekommen ist. In Johannes 16, Vers 28 sagt der Herr Jesus, ich bin von dem Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Und wiederum gehe ich aus der Welt zurück zum Vater. Hier wird übrigens auch klar, dass der Herr Jesus nicht erst Sohn Gottes geworden ist durch seine Menschwerdung. Natürlich wurde er als Mensch gezeugt und Gott sagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, Psalm 2. Aber er ist schon von Ewigkeit her als Gott der ewige Sohn. Und darum sagt der Herr Jesus, ich bin von dem Vater ausgegangen. Er sagt nicht, ich bin von Gott ausgegangen, in die Welt gekommen und dann ist er mein Vater geworden. Er ist von dem Vater ausgegangen, aus der Herrlichkeit des Himmels, in die Welt gekommen und ging dann wieder zurück in den Himmel. Und so wird er auch in 1. Korinther 15 wird er genannt, der Himmlische. Der Saphir spricht also von dieser himmlischen Herrlichkeit des Sohnes Gottes. Und die Gemeinde ist ein himmlisches Volk, mit einer himmlischen Berufung. Und darum wird die Gemeinde auch in 1. Korinther 15 genannt, die Himmlischen. Der dritte Stein ist der Chalcedon in Vers 19. Im Griechischen steht das Wort Chalkedon. Das ist der Name einer Stadt in der heutigen Türkei. Also Chalcedon könnte man aus dem Griechischen übersetzen. Da steckt das Wort Chalk, Kupfer, drin. Also Chalcedon heißt Kupferstadt. Denn es war Fundort und Handelsort von Kupfer und eben auch eines Edelsteines, den man wegen der Stadt nannte Chalcedon. Also, der Chalcedon ist ein Siliziumoxid, hat mit Kupfer nichts zu tun, aber der Name wird eben mit Kupfer in Verbindung gebracht. Und so müssen wir uns fragen, zuerst, was bedeutet das Kupfer in der Bibel? Kupfer war eines der Metalle in der Stiftshütte, dem Haus Gottes, ganz am Anfang nach dem Auszug aus Ägypten. Kupfer, Gold und Silber. Aber das Metall mit dem höchsten Schmelzpunkt war eben Kupfer, 1084,6 Grad Celsius. Und darum wurde dieses Material auch benutzt für den Brandopferaltar. 2. Mose 38, Vers 30. Also dieses hitzebeständige Material wurde dafür gebraucht. Übrigens war dieser Brandopferaltar innen aus Akazienholz gebaut und dann überzogen mit Kupfer, beziehungsweise eine Kupferlegierung, Bronze. Man hat das übrigens nachgebaut und ausprobiert und dabei festgestellt, das Holz drin, das verkohlt natürlich völlig, aber das sieht man ja nicht mehr. Aber das Holz zieht die Hitze ab. Und wenn man eben diesen Altar aufheizt oder aufheizte, dann hätte ja das eine Hitze gegeben, wo man sich ständig als Priester daran schwer verbrannt hätte. Aber durch diese Akazienholzkonstruktion darin wurde die Wärme abgezogen und es war handwarm. Ja, das nur so nebenbei. Aber eben das Kupfer als Material des Altars spricht eben von dem Herrn Jesus, der in das Feuer des Gerichtes Gottes gehen musste als Opfer. Es spricht von ihm als dem Leidenden. Und nun wird der Chalcedon eben mit diesem Thema des Leidenden im Kupfer in Verbindung gebracht. Und so spricht der Chalcedon also von der Herrlichkeit des Herrn Jesus als dem Leidenden. Paulus konnte sagen in Galater 2, Vers 20, der Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selber für mich hingegeben hat. Das ist also etwas ganz Kostbares, weil anderswo sehen wir zum Beispiel in Epheser 5, Vers 25, dass der Herr Jesus die Gemeinde geliebt und sich selber für sie hingegeben hat. Aber da könnte man denken, diese Hingabe war einfach so pauschal. Aber Galater 2, Vers 20 macht klar, nein, der Herr hat sich nicht nur einfach überhaupt für die Gemeinde, die er geliebt hat, hingegeben, sondern auch ganz bewusst für jeden Einzelnen. Er war bereit, das Schrecklichste auf ihn sich zu nehmen. Er war bereit, auch als er in Gethsemane noch einmal ganz deutlich gesehen hatte, was das bedeuten würde, dass er mit unserer Schuld identifiziert werden sollte und dass dann der Zorn Gottes, der uns hätte in Ewigkeit im Feuersee treffen sollen, ihn in den Stunden der Finsternis treffen würde und er von Gott verlassen werden sollte. Alles hat der Herr gesehen und darum wurde sein Schweiß wie Blutstropfen. Das ist ja eine Erscheinung bei äußerstem seelischen Stress, dass Blut aus der Blutbahn als Flüssigkeit in die Zellen hinübergehen und man wortwörtlich Blut schwitzt. Der Herr Jesus als Mensch sah das alles vor sich und er hätte aus dem Garten Gethsemane einfach noch hinaufsteigen können auf die Höhe des Ölbergs. Das war der ideale Fluchtort, um dann gleich in die Wüste da hinten zu entkommen. Aber der Herr blieb in Gethsemane und wartete, bis man ihn verhaftete. Er war bereit, hinzugehen nach Golgatha. Und das ist die Herrlichkeit des Chalcedon, den wir hier sehen. Der Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selber für mich hingegeben hat. Dann kommen wir zur vierten Grundlage, die geschmückt war mit dem Smaragd. Im Griechischen steht Smaragdos. Hier sehen wir den Smaragd ungeschliffen, so wie er natürlich entstanden ist. Übrigens, diese Edelsteine, die sind entstanden in den Tiefen der Erde. In den Tiefen, wo das magmatische Gestein mit Hitze weit über 1000 Grad hinaufgedrückt worden ist. Und bei diesen Prozessen kann dann verschiedenes chemisches Material kristallisieren. Und so entstehen je nach chemischem Vorkommen dann unterschiedliche Edelsteine. Nun, der Smaragd heißt im Hebräischen Alten Testament Bareket. Da steckt das Wort Barak drin. Der Blitz. Das ist der Blitzstein. Und der Jesus sagt in Matthäus 24, 27 in Verbindung mit seinem Kommen in Herrlichkeit als Richter der Welt. Denn gleich wie der Blitz ausfährt von Osten und scheint bis gen Westen, also wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Also das Funkeln des geschliffenen Smaragd, dieses Blitzsteines, spricht von der Herrlichkeit des Herrn Jesus, wenn er einmal kommen wird, um das letzte Wort über diese Welt zu sprechen. So wie Hiob sagte in Hiob 19, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als der Letzte wird er auf der Erde stehen. Aber von alters her war ja dieser Smaragd beliebt und bekannt als der grüne Stein, der so an das Grün der Pflanzenwelt erinnert. König David beschreibt das Kommen des Herrn Jesus, des Messias, zur Aufrichtung des tausendjährigen Reiches in 2. Samuel 23, 4 so. Und er wird sein wie das Licht des Morgens, wenn die Sonne aufgeht, ein Morgen ohne Wolken. Von ihrem Glanze nach dem Regen sproßt das Grün aus der Erde. Nach der großen Drangsalszeit, dem schrecklichsten Weltkrieg der Weltgeschichte, der noch stattfinden wird, dann wird der Herr kommen und wird die Menschheit bewahren vor der totalen Selbstvernichtung. Er kommt als das Licht des Morgens und es wird ein Morgen sein ohne Wolken. Und die ganze Natur wird dann neu aufbrechen und befreit werden von ihrem Fluch, weitgehend befreit werden von ihrem Fluch, so dass Petrus in Apostelgeschichte 3 das bezeichnet als die Zeit der Wiederherstellung aller Dinge. Und darum heißt es hier, von ihrem Glanz nach dem Regen sproßt das Grün aus der Erde. Und das alles ist begründet in dem Herrn Jesus, der diese Welt völlig neu ordnen wird. Und dann wird man nicht mehr von Klimawandel sprechen, von Erfundenem und Wirklichem, von Waldsterben, von Erfundenem und Wirklichem, von Umweltverschmutzung, Umweltzerstörung. Nein, dann wird diese Schöpfung voll neu aufblühen. Wir gehen weiter zum fünften Stein, dem Sardonyx. Im Griechischen steht auch hier Sardonyx. Das sind zwei Wörter, die hier zusammengesetzt sind. Sard bedeutet rot und Onyx bedeutet Nagel oder Fingernagel. Und man sieht hier, das Typische bei dem Sardonyx sind diese Schichtungen. Und zwar immer eine Schicht, die wirklich genau die Farbe des Fingernagels hat. Diese ganz spezielle Farbe des Fingernagels. Und dann eben ein Rot oder rötlich. Nun, das Rot weist hin auf die Farbe des Blutes und der Fingernagel, die Fingernagelfarbe, weist hin auf unsere Hände. Der Herr Jesus sagt in Matthäus 26, 45, siehe, die Stunde ist nahe gekommen und der Sohn des Menschen wird in Sünderhände überliefert. Niemand hätte den Herrn Jesus überwältigen können. Man hat das immer wieder versucht. Und jedes Mal gelang das nicht. Einmal in Johannes 7, als er im Tempel war, im Zusammenhang mit dem Laubhüttenfest, da hat man die Tempelpolizei, die Leviten, das sind die Diener der führenden Priester, hat man geschickt, um ihn zu verhaften. Und dann sind die unverrichteten Dinge wieder zurückgekehrt und die Pharisäer waren sehr erbost und haben gesagt, warum habt ihr ihn nicht hierher gebracht? Und sie haben gesagt, niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Also das gibt uns einen Eindruck, wenn man den Herrn Jesus damals wirklich erlebt hatte. Und wenn er gesprochen hat, das war so beeindruckend, so gewaltig, so einzigartig, dass sogar Tempelpolizisten abgehalten wurden dadurch, ihn irgendwie zu berühren. Der Herr Jesus sagt in Johannes 10, niemand nimmt das Leben von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Gewalt empfangen, mein Leben zu lassen, um mein Leben wiederzunehmen. Also sich selber aufzuerwecken. Aber der Herr Jesus war bereit, eben sich selber hinzugeben und sich in Sünderhände, die sich in so schändlicher Weise an ihm vergangen haben, hinzugeben. Und das wird ausgedrückt durch den Sardonyx. Und er spricht von dieser Herrlichkeit, dass der Herr Jesus bereit war, sich solchen Menschen auszuliefern. Ich war als diese ganze Aufmarsch von einigen hundert Leuten, das war eine Kombination von Tempelpolizei und dann auch Soldaten aus der Burg Antonia, die zum Garten Gethsemane kamen, um den Herrn zu verhaften. Und dann hat der Herr gesagt, wen suchet ihr? Und sie sagten, Jesus, den Nazaräer, ich bin's. Und dann wichen sie zurück und fielen zu Boden. Und wieder fragte er, wen suchet ihr? Und er sagt, ich bin's. Und wenn ihr mich suchet, so lasst diese gehen. Schützend stellt er sich vor seine Herde als der gute Hirte und dann lässt er sich verhaften. Das ist die Herrlichkeit, die durch den Sardonyx ausgedrückt wird. Hier jetzt nicht besonders geschliffen, sondern einfach poliert. Durch den Schliff bekommt ein Stein ja noch größere Herrlichkeit, aber allein schon das Polieren, das ist gewaltig, was da rauskommt. Auch wenn man zum Beispiel einen Rohdiamanten nimmt, der ist gar nicht so speziell. Aber erst durch den Schliff kriegt er dann die eigentliche Herrlichkeit. Wir gehen jetzt zu Vers 20. Die sechste Grundlage war geschmückt mit Sardis. Im Griechischen steht hier Sardion. Da haben wir wieder das Wort Sard, die Wurzel Sard drin, bedeutet rot. Aber jetzt ohne Kombination mit Onyx. Und so haben wir einfach die Farbe des Blutes hier in dem Sardonyx dargestellt. Wie man auch hier auf dem Bild sehr schön sehen kann. Und da muss man doch an 1. Petrus 1, Vers 18 denken, wo der Apostel Petrus sagt, indem ihr wisset, dass ihr nicht mit verweslichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken. Es gab keinen anderen Weg, um Menschen mit Gott zu versöhnen, um Menschen aus der Gewalt Satans zu befreien, um Menschen zu erlösen von der Macht der Sünde und von dem Gewicht ihrer Schuld als durch das Blut Christi. Und dieses kostbare Blut Christi, die Herrlichkeit wird ausgedrückt durch den Edelstein, den Sardis. Immer noch in Vers 20, die siebte Grundlage war geschmückt mit dem Chrysolith. Chrysolith. Im Griechischen sind das eigentlich auch wieder zwei Wörter, die zusammengesetzt sind. Chryso heißt Gold und Lithos Stein. Der Chrysolith ist also der Goldstein. Übrigens ein typischer jüdischer Name, ja? Goldstein, Goldstone und so weiter. Woher kommt das übrigens, dass viele Juden eben so heißen? Blauen Stein, Rubin, Rubinstein, oder Silbermann, Goldmann, Goldberg und so weiter. Das hängt damit zusammen, weil die Juden in Europa über Jahrhunderte hinweg so schlimm diskriminiert waren und sie waren auch ausgeschlossen von vielen Berufen. Und so mussten sie sich eben auf gewisse Berufe konzentrieren, die sie ausüben konnten. Und eine davon war eben Handel mit Edelsteinen. Und das war sogar ein ganz besonders geeigneter Beruf für Juden. Warum? Man war ja nie sicher, ob plötzlich wieder eine Verfolgung losgeht, ob man bei Nacht und Nebel mit, sagen wir mal, 6, 7 Kindern flüchten muss. Und dann kann man nicht die Koffer packen und das Haben gut mitnehmen. Da reicht es, ein paar Edelsteine in die Taschen und man kann als Jude von Ghetto zu Ghetto, von Stadt zu Stadt zu wandern, geächtet, gehasst und ausgegrenzt. Und so war das eben ein Metier, das sehr typisch war und das hat zu diesen vielen Familiennamen geführt in diesem Zusammenhang. Und das ist übrigens auch ein Grund, warum auch heute in Israel ein führender Zweig des Edelsteinhandels und auch des Edelsteinschleifens eben dort in Israel zu Hause ist. Ja, also der Chrysolith, der Goldstein. Und da kann man eben speziell denken an einen Stein, den man in der Nähe der Sinai-Wüste findet, den Olivin. Und zwar eben den Olivin gelber Varietät, der eben so ans Gold erinnert. Darum Goldstein. Da müssen wir uns zuerst fragen, was ist die Bedeutung in der Bibel von dem Gold? Einer der Freunde von Hiob hieß Eliphas, der Älteste. Und Eliphas bedeutet Eli, mein Gott, Fass, Feingold. Also so spricht das Gold ganz besonders von der Herrlichkeit Gottes. Aber jetzt hier eben dargestellt, in Verbindung gebracht mit einem Stein, der geschliffen das Licht wunderschön brechen kann. Und da wollen wir denken an 2. Korinther 5, Vers 20, wo es heißt, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. So ist das wörtlich übersetzt in der alten Elberfelder. Luther hat das zu schwach übersetzt. Luther war ein großartiger Pionier der Bibelübersetzung, aber es war zu schwach. Er hat übersetzt, damit wir die Gerechtigkeit hätten, die vor Gott gilt. Alles weniger. Hier steht, dass wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Dass also uns Gottes Gerechtigkeit, die zur Herrlichkeit Gottes gehört, uns zugesprochen wird. Und das wird eben unter anderem ausgedrückt durch die Herrlichkeit des Chrysolithes. Wir gehen weiter. Die achte Grundlage war geschmückt mit Beryll. Im Griechischen steht Beryllos. Später hat übrigens dieses Wort Beryllos alle möglichen durchsichtigen Steine bezeichnen können, im erweiterten Sinn. Und dann hat man eben auch dieses Material, das man benutzen konnte, etwas geschliffen, schon im Altertum, mit dem man dann besser sehen konnte. Hat man dann eben als Beryll bezeichnet und dann stand unser Wort Brille. Ja, aber der Beryllos in der biblischen Welt war besonders bekannt in seiner blauen Varietät. Und er wurde beschrieben als Aquamarin, also als Meer, der meerblaue Stein. Sieht man auch hier schön auf dem Bild. Nun, das Meer wird in der Bibel immer wieder gebraucht für den unruhigen Menschen. So in Jesaja 57, Vers 20. Aber die Gesetzlosen sind wie das aufgewühlte Meer. Denn es kann nicht ruhig sein und seine Wasser wühlen Schlamm und Kot auf. Jesaja 17, 12 bis 13 ist das Meer auch ein Bild für die Völkermassen an sich, die ständig in Aufruhr und Unordnung sind, sei es durch politische Unruhe, durch kriegerische Unruhe, durch soziale Unruhen und so weiter. Nun, wenn wir den Beryll anschauen, da ist nichts von Bewegung und von Unruhe zu sehen. Und so spricht das eben von dem Herrn Jesus, der unruhige Menschen zur Ruhe bringen kann. So wie das Augustin so schön ausgedrückt hat, das Herz des Menschen ist unruhig, bis es ruht in dir, o Herr. Der Herr Jesus sagt in Matthäus 11, 28, kommet her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Das kann nur der Herr Jesus. Es gibt Menschen, die versuchen, sich zu beruhigen mit Meditation. Aber es ist ja interessant, wenn man untersucht hat, was eigentlich im Gehirn geschieht, wenn jemand Meditation betreibt. Ob das jetzt katholische, mystische Meditation ist, wie das so propagiert wird im Jahr der Stille heute, oder östliche Meditation, ist das Gleiche. Und zwar wird beim fMRI, also bei dieser Untersuchung, wo man die aktiven Hirnteile sichtbar machen kann auf dem Computer, da sieht man, dass das Bewusstsein, also die Teile des Gehirns, des Großgehirns, die mit dem Bewusstsein im Zusammenhang sind, das wird zurückgedrängt. Und dann wird auch eine Region beim Scheitellappen, die wird auch zurückgedrängt in der Aktivität. Das ist ein Ort, wo unser räumliches Empfinden unter anderem lokalisiert ist. Und auch die Fähigkeit zu unterscheiden zwischen ich und du. Das wird dort unterdrückt. Und darum entsteht dann eben der Eindruck, man sei eins mit dem Universum. Das ist nur ein Betrug des Gehirns, das nicht mehr richtig arbeitet bei der Meditation. Es ist gar keine Einheit da. Oder beim katholischen Mystiker, der meint, er vereinige sich mit Gott. Die Unio Mystica. Das ist keine Vereinigung mit Gott. Das ist nur ein Hirnfehler. Es gibt keine Vereinigung mit Gott. Wir bleiben Geschöpfe. In alle Ewigkeit. Und natürlich macht diese betrügerische Meditation, wenn das Bewusstsein zurückgedrängt wird und der Geist passiv gemacht wird, bringt das eine Beruhigung, aber eine sehr gefährliche Beruhigung. Weil sobald wir den Geist passiv machen, auch durch Drogen zum Beispiel, geht das, oder Alkohol, dann öffnet der Mensch sich automatisch für böse Geister, die dann Einfluss nehmen wollen. Und darum ist eben auch der Missbrauch von Drogen und Alkohol so direkt mit Dämonie und dämonischer Belastung verbunden, wie auch irgendwelche Formen von Meditation. Aber eben, der Herr Jesus gibt uns eine wirkliche Ruhe, wo wir nicht unser Bewusstsein zurückdrängen müssen, sondern wo wir wirklich einfach in ihm zur Ruhe kommen. Und das wird ausgedrückt durch den Beryl. Seine Herrlichkeit, dass er zur Ruhe bringen kann. Wir gehen weiter zur 9. Grundlage, geschmückt mit Topas. In Griechen steht da in Vers 20 von Offenbarung 21, Topazion. Und dieser Name stammt von einer Insel, die man im Altertum Topazos genannt hat. Das ist die St. Johannes-Insel im Roten Meer. Man muss mal einen Weltatlas nehmen und nachschauen, wo die ist. Also im Roten Meer, gegenüber von Südägypten. Und dort hat man eine Insel, auf der ganz besonders viel Olivin gefunden wurde. Aber ein römischer Autor, Plinius der Ältere, schreibt, diese Insel sei so schwierig zu finden. Und darum hätte man sie eben die Topas-Insel genannt, was zurückgeht auf ein troglodytisches Wort Suchen. Also es ist die Insel des Suchens. Aber wenn man diese schwer zu findende Insel mal gefunden hat, dann fand man den Olivin, den Topas. Jetzt haben wir aber gesehen, den Olivin gelber Varietät können wir identifizieren mit dem Chrysolith, dem Goldstein. Und so muss man eben beim Topas, wenn das Wort Topas hier verwendet wird, an die anderen Varietäten, wie zum Beispiel dieses schöne Grün, denken. Nun, in Johannes 1, Vers 41 lesen wir von Andreas. Dieser findet zuerst seinen eigenen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden. Ja, Juden haben von alters her gewartet, bis der Messias kommt. Und es war eine so lange Zeit. Und die Frage war, wer wird der Messias sein? Wie wird man den Messias erkennen? Und dann kommt ein Jude hier zur Erkenntnis und sagt, Matzanu et HaMashiach, wir haben den Messias gefunden. Und so spricht eben der Topas ganz besonders von der Herrlichkeit des Messias, der eben gefunden werden muss. Natürlich heißt es in Römer 3, Vers 9, da ist keiner, der Gott suche. Wir Menschen würden Gott nie suchen, aber wenn ein Mensch trotzdem, sage ich, wenn ein Gottsucher und wirklich Gott sucht, dann ist es eben, weil nach Johannes 6 der Vater ihn zieht, Johannes 6, Vers 44, weil der Heilige Geist ihn überführt, Johannes 16, und weil Lukas 19, Vers 10, der Menschensohn gekommen ist, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Aber dann beginnt der Mensch Gott zu suchen, kann der Mensch beginnen, Gott zu suchen. Und wenn er ihn gefunden hat, dann ist er so wie die Menschen, die den Topas auf der Insel Topazos gefunden haben. In Johannes 1, Vers 45 lesen wir, Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm. Wir haben den gefunden, von welchem Moses in dem Gesetz geschrieben und die Propheten, Jesus, den Sohn des Josef, den von Nazareth. Das ist der Messias. Der Maschiach ben Josef. Ja, wir gehen weiter zur zehnten Grundlage. Chrysopras. Im Griechischen steht Chrysoprasos. Das besteht auch wieder aus zwei Wörtern, Chryso, Gold, und Prasos, Lauch. Das ist der Goldlauchstein auf gut Deutsch. Und dieses Grün ist also sehr speziell, dieses lauchfarbene, helle Grün. Nun, da müssen wir uns fragen, was bedeutet Gold? Das wissen wir schon. Was bedeutet in der Bibel Lauch? Ja, da muss man Konkordanz haben. Und am besten Bible Works 8. Das ist wohl das beste Bibelprogramm, das es gibt. Ein bisschen teuer, aber so super gut. Aber es gibt auch Gratis-Programme auf dem Internet, zum Beispiel eSword, also eSword geschrieben. .com kann man gratis runterladen. So kann man Begriffe suchen in der Bibel. Und da findet man einen Lauch. Ja, das in der Wüstenwanderung, 4. Mose 11, Vers 11. Die Israeliten waren ausgezogen, aus der Sklaverei befreit. Und dann in der Wüste haben sie Schwierigkeiten erlebt und viele haben sich wieder zurückgesehnt in diese herrliche Zeit in Ägypten. War ein bisschen hart mit Sklaverei, aber damals hatte man noch gutes Essen und nicht einfach dieses Brot aus dem Himmel. Wir gedenken der Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen. Umsonst, die haben gekrampft wie die Verrückten. Der Gurken und der Melonen und des Lauchs und der Zwiebeln und des Knoblauchs. Das ist die Speise Ägyptens. Und Gläubige, die erlöst sind, den Weg mit dem Herrn gehend, die erleben, dass die Welt sich präsentieren kann wie eine Wüste mit vielen Schwierigkeiten. Aber wir haben die Nahrung aus dem Himmel. Das Manna, das von dem Herrn Jesus, dem Brot aus dem Himmel, Johannes 6, spricht. Aber wenn ein Gläubiger beginnt, wieder fleischlich zu leben und sich von dem Herrn entfernt, dann kommt es plötzlich, diese Sehnsucht nach dem, was man alles als Ungläubiger noch genießen konnte. Was man da noch für Filme schauen konnte und schöne Bücher lesen konnte und so weiter. Das ist die Speise Ägyptens. Das ist die Nahrung für das Fleisch, für das sündige Wesen. Aber der Goldlauchstein spricht Gold von der Gerechtigkeit Gottes und der Lauch von dem aus der sündigen Natur. Und so erklärt der Apostel Paulus in der Synagoge in Apostelgeschichte 13, 39. Und von allem, wovon ihr im Gesetz Moses nicht gerechtfertigt werden konntet, wird in diesem jeder Glaubende gerechtfertigt. Also, wenn wir in uns hineinschauen, dann erkennen wir die ganze Verdorbenheit des Fleisches, dass sich eben von all dem, was die Speise Ägyptens ist, anziehen lässt. Aber der Glaubende wird befreit von der Macht der Sünde in ihm und gerechtfertigt von all diesem falschen und bösen Verlangen. Davon spricht der Goldlauchstein. Niemand kann das, nur der Sohn Gottes, der Herr Jesus. Und so kommen wir zur 11. Grundlage, Hyazinth. Auf Griechisch steht hier Hyakintos. Das bedeutet nichts anderes als Hyazinthfarben. Hyazinthfarben, das heißt also die Farbe wie die Blume mit dem Namen Hyazinthe. Das wäre also dunkelblau oder dunkelrot. Und der heutige Name des Edelsteins Hyazinth ist Zirkon. Wir sehen hier die Hyazinthe, eine Gartenvarietät, und hier den Zirkon. Also diese Farbe ließ erinnern an diese schöne Blume. Wovon sprechen Blumen in der Bibel? Ja, ganz einfach. Blumen sprechen von der Auferstehung nach dem Tod des Winters. Und die erste Blume, die in Israel beginnt zu blühen, bereits Ende Februar, das sind die Blüten des Mandelbaumes. Und darum spricht das ganz besonders von der Auferstehung. An dem siebenarmigen Leuchter waren ja Mandelblüten angebracht. Und im Neuen Testament wird das direkt mit der Auferstehung in Verbindung gebracht durch Paulus in Apostelgeschichte 26. Aber Blumen sprechen also grundsätzlich von der Auferstehung, und zwar von der Herrlichkeit des Auferstandenen. Von dem, der sagen konnte, niemand kann mir das Leben nehmen. Ich habe Gewalt, das Leben zu lassen und das Leben wieder zu nehmen. Ihr selber, er hat ja nie aufgehört, der ewige Sohn Gottes zu sein, konnte sich als Mensch wieder auferwecken. Und so spricht dieser Stein von dieser Herrlichkeit. Kolosser 1, Vers 18. Und er, der Herr Jesus, ist das Haupt des Leibes, der Versammlung, welche der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, auf dass er in allem den Vorrang habe. Er ist der Erste, der aus den Toten auferstanden ist, und ihm gehört der erste Platz. Und die Frage ist, ob wir ihm auch diesen Platz in unseren Herzen geben. Und so kommen wir zum Schluss. 12. Grundlage war mit Amethyst geschmückt. Auf Griechisch steht hier Amethysos im Mehrheitstext. Nestle Aland Amethystos. A heißt nicht, ist die Verneinung. Atonal heißt nicht tonal. Anormal heißt nicht normal. Und Amethysos heißt nicht betrunken. Das hat nichts zu tun mit dem Aberglauben. In der Antike werden Amethystbesitzer, der werde vor Trunkenheit geschützt. Das gehört zum Okkultismus, der ja in Steinen und Flüssen und Bächen und Bäumen überall Lebenskräfte, Energien, Lebensenergien im Osten Chi genannt, sehen will. In Wirklichkeit sind das dämonische Energien. Aber der Amethyst heißt so, weil er die Farbe hat des Weines, wie man ihn im Altertum trank. Normalerweise haben auch die alten Römer den Wein nicht so getrunken, wie das heute üblich ist. Also pur. Sondern man hat das Trinkwasser eben mit Wein gemischt, um damit gefährliche Bakterien abzutöten. Man hatte nicht diese Qualität des Trinkwassers, wie wir heute es haben. Die völlig unbedenklich ist hier. An anderen Orten ist das schon ein bisschen anders. Ja, also, und der Wein so verdünnt, sieht dann eben aus wie Amethyst. Und nun, der Herr Jesus litt am Kreuz, und man wollte ihm dann zu einem bestimmten Zeitpunkt aus menschlichem Erbarmen die Schmerzen lindern, und es wurde ihm Essig, Weinessig gereicht mit Galle vermischt. Matthäus 27, 34. Im Griechischen steht Cholé. Galle, das bedeutet auch bitteres Gift oder Droge. Es konnte also sogar ein Opium sein, um eben den Schmerz zu stillen. Aber der Herr Jesus hat das abgelehnt. Er hat nur getrunken, als man ihm reinen Weinessig gereicht hatte. Oder Weinessig mit Wasser vermischt, aber eben ohne dieses Gift. Und das will sagen, der Herr Jesus wollte der Sündenträger sein unter dem Gericht Gottes ohne irgendwelche Schmerzstillung. Und von dieser Herrlichkeit spricht der Amethyst. Als letztes Bild noch, viertens, Edelsteine der hohen priesterlichen Kleidung. Dazu haben wir keine Zeit und darum habe ich das auch nicht vorbereitet. Aber, es ist das letzte Bild, wirklich. Aber wir haben hier auf der hohen priesterlichen Kleidung, 2. Mose 28, 12 Edelsteine auf dem Ephod. Und auf jeden Edelstein war ein Name der Söhne Jakobs eingetragen. Und das spricht eine sehr schöne Sprache. Ausdrücklich wird gesagt, der hohe Priester sollte dieses Ephod mit den Edelsteinen auf seinem Herzen tragen. Der Bibeltext sagt nicht auf der Brust, auf dem Herzen. Und wir wissen wohl, dass der hohe Priester im Alten Testament ein Bild ist des Herrn Jesus, der 10-mal im Hebräerbrief hoher Priester genannt wird. Und der Herr Jesus trägt jeden Gläubigen auf seinem Herzen. Er ist für ihn unvergesslich. Und jeder Gläubige ist ein Edelstein, ein geschliffener Edelstein, der das Licht des siebenarmigen Leuchters im Heiligtum widerspiegelt, das göttliche Licht. Und da sehen wir, wir sind nicht alle gleich, glücklicherweise. Es gibt Leute, die imitieren andere Leute. Das ist so schade. Wir sollen sie nicht imitieren. Wir sollen ihren Glauben nachahmen. Das gedenket euer Führer, die euch das Wort Gottes gepredigt haben. Und dann heißt es in Hebräer 13, und den Ausgang ihres Wandels anschauend, ahmet ihren Glauben nach. Man muss also Leben anschauen und nicht nur schauen, wie es begonnen hat, sondern auch, wie es geendet hat. Und dann ihren Glauben nachahmen. Aber eben jeder ist ein Unikat in den Augen Gottes. Und das ist so wichtig. Gott will unsere Individualität. Und er hat etwas in uns hineingegeben, das einzigartig ist bei jedem Menschen. Und das wird durch die Wiedergeburt eben zum Ausdruck gebracht. Das ist Gottes Schleifen an uns. Und all die schwierigen Leute in unserem Leben, die helfen uns, dass wir aufpoliert werden. Aber nicht nur die. Auch all das Schöne, das Gott uns schenkt, das uns eben so richtig seine Güte zeigt, das spricht von diesem Schleifen. Und so sollen wir, jeder auf seine Art, etwas von der Herrlichkeit Gottes ausstrahlen. Und dann gab es noch 2 Edelsteine auf den Schultern des hohen Priesters, 6 Namen, auf der anderen Seite 6 Namen. Das bedeutet, der Herr Jesus trägt alle Erlösten auf seinen mächtigen Schultern. In Jesaja 9 wird gesagt, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Der Herr Jesus wird in der Zukunft alle Probleme der Welt lösen. Also Naturkatastrophen, soziale Ungerechtigkeit, Krieg, alles wird er lösen. Und dieser Herr ist es, der uns schon heute auf seinen mächtigen Schultern durchs Leben trägt.